So, seid ihr bereit? Bereit? Dann wollen wir einsteigen heute Abend. Wir haben ein massives Programm. Wir wollen heute Abend in unserem Seminar den Glauben verlieren, um ihn wirklich zu finden, über ein Thema sprechen. Da geht es um das Gottesbild. Welches Gottesbild haben wir? Und trägt uns dieses Gottesbild in Glaubenskrisen. Beten kurz noch, Vater, ich danke dir, dass wir heute Abend wieder hier sein dürfen. Ich bete, dass du uns Frische gibst, wo wir am Tag heute auch unterwegs waren, gewandert sind. Und gib uns Klarheit, die Gedanken, die du uns geben möchtest, aufzunehmen, zu erkennen, was von dir kommt. Gib uns Gnade, auch die anderen Dinge, die wir vielleicht nicht gleich sehen, verstehen, annehmen können, auf die Hutablage zu legen und zu warten, bis es der Hut passt. Segne jetzt auch, Vater, die Technik, dass alles gut klappt. Wir beten um eine gute Zeit heute Abend, frisch und Stärke. Erfüll uns mit deinem guten Geist. Amen. Amen. Ja, wenn wir Glaubenskrisen erfahren und durchleben, beinhalten sie fast immer Konfliktsituationen, die auch mit Gott, dem Vater, zu tun haben. Oft steht bei Krisen eine imaginäre Schuldfrage im Raum. Ich denke manchmal, meine Krise habe ich nur, weil ich Gott gegenüber Fehler gemacht habe oder weil ich moralisch versagt habe oder weil ich nicht richtig gehandelt habe, weil ich Gott enttäuscht habe in meinem Verhalten, weil mich Glaubenswahrheiten nicht mehr tragen, ich an ihnen zweifle und dass die latente Angst, Gott könnte auf mir sauer sein, weil ich nicht korrekt glaube, wie es ist vielleicht in meiner Gemeinde üblich ist. Das sind so ein paar Auszüge. Aber in diesen Zeiten, wo wir in Krisen sind und diese Fragen haben, wird das Gottesbild sehr wichtig. Weil das Gottesbild, das wir haben, bestimmt dann auch den Verlauf der Krise. Es ist die Frage, welches Bild Gottes trägst du in dir? Schau es dir mal an. Welches Gottesbild hast du? In aller Regel, das habe ich auch in Jahrzehnten Seelsorge wieder gemerkt, gibt es zwei Gottesbilder, die Menschen in sich tragen, wobei oft eins sehr dominiert. Da ist zunächst das Bild des strafenden und heiligen, weit von uns abgesonderten, distanzierten, leistungsorientierten Gottes, das mir in Krisen besonders zu schaffen macht. Dass ich mir zur Not meiner Krise auch die Frage nach meinen Fehlern und den Strafkonsequenzen Gottes stellt, wenn ich meine Fehler nicht auf die Reihe kriege. Es ist der Gott, den wir auf unser menschliches Niveau von Vergeltung und an Bedingungen geknüpfter Liebe heruntergezogen haben. Die zweite, leider weniger verbreitete Bildhaftigkeit Gottes ist das Bild eines unkonditionell liebenden Vaters, der mich auch in äußerster Schwachheit nicht fallen lässt. der das geknickte Ohr, wie Jesus so wunderbar sagt, und den glimmenden Docht nicht auslöscht und abbricht. Und das sind wir oft. Manchmal fühlen wir uns, mir geht es oft, dass ich mich fühle wie ein geknicktes Rohr oder ein glimmender Docht. Es glimmt gerade noch mein Glauben. Und da dann zu wissen, da ist ein Gott, der mich trotzdem liebt, der mich versteht, der meine Krisen versteht, der meine Zweifel versteht, meine Fragen versteht, meinen Ärger versteht. Zu wissen, dieser Gott steht trotzdem zu mir, das stärkt dich in Krisen. Ein solches Bild wird dir helfen, in der Krise sich fallen zu lassen und in der Krise Wachstum zu erfahren. Deswegen wollen wir uns in der heutigen Session, auch in der morgigen Session, intensiv mit dem Wesen Gottes und mit seinen Heilsabsichten beschäftigen. Wir werden morgen über das Thema das schöne Evangelium sprechen. Es gibt auch ein hässliches Evangelium, das Ja-Aber-Evangelium. Gott liebt dich, aber. Gott mag dich, aber. Gott ist für dich, aber. Und da werden wir drüber sprechen. Wie gesagt, nochmal, was wir in unserem Herzen über das Wesen Gottes glauben, bestimmt, was wir an Vertrauen haben. Die Art, wie wir Gott wahrnehmen, wird auch oft bestimmt durch die Art, wie wir als Kinder aufgewachsen sind. Welche Form elterlicher Erziehung und Autorität wir erfahren haben. Sind wir in einem sehr autoritären Elternhaus aufgewachsen, projizieren wir dieses Bild auch automatisch auf unseren Gott. Dann prägt auch das Bild Gottes in uns die geistliche Umgebung, in der wir vielleicht groß geworden sind, in der wir aufgewachsen sind. Die Kirche, die Gemeinde, die Kleingruppe. Das geistliche Werk, in dem wir Zeit zugebracht haben. Die geistlichen Leiter, die uns geprägt haben. Auch das prägt unser Gottesbild. Wir alle fangen mit Hörensagen an, wie Hiob. Wir lernen dadurch, dass wir von anderen hören und lernen. Und am Anfang nehmen wir das auch alles sehr ernst. Hier einige Fragen an dich. Was ist dein Gottesbild? Was für ein Gottesbild hast du? Geh mal in dich. Streng, zornig, gütig, liebevoll. Wo hast du dein Gottesbild her? Was denkst du, wo dein Bild herkommt? Hast du dein Gottesbild überprüft? Durch Hören, selber forschen, durch eigene Erfahrungen mit Gott. Viele leben aus dem Glauben anderer und das ist nicht hilfreich. Trägt dein Gottesbild dich in Zeiten, wo du kein frommes Wechselgeld in der Tasche hast, wo du nichts bringen kannst, wo du nichts hast, was du Gott anbieten kannst, wo du auf Gnade angewiesen bist? Trägt dich dein Gottesbild oder glaubst du, dass Gott Bezahlung von dir möchte? Verdammt und beschämt dein Gottesbild dich, wenn du versagst? Es gibt grundsätzlich drei Offenbarungsquellen über das Wesen Gottes. Die Heilige Schrift, da finden wir viel über das Wesen Gottes. Gutes und weniger Gutes, das Zeugnis anderer Menschen. Ich liebe Zeugnis, ich liebe mich mit Menschen zu unterhalten, zu hören, wie Gott in ihrem Leben gewirkt hat, was er getan hat. Das ermutigt mich auch. Und deswegen sollen wir auch versuchen, mit Gott Dinge zu erleben, dass wir anderen etwas erzählen dürfen aus der Praxis. Und deine persönlichen Erfahrungen prägen natürlich auch dein Gottesbild. Was hast du mit ihm erlebt? Erschließe diese drei Quellen für dich, so gut es geht, um zu einer guten Sicherheit über das Bild Gottes in dir zu kommen. Wir wollen in dieser Session Anhaltspunkte weitergeben, die ein positives Gottesbild in uns bewirken, das uns in Glaubenskrisen durchträgt und nicht angstbesetzt lähmt. Manchmal könnte man den Eindruck haben, auch wenn man die Bibel liest, es gibt zwei Götter. Den ärgerlichen, den zornigen und den gütigen Gott. Aber die Bibel informiert uns auch darüber. Und es ist ganz klar, dass Gott sich nicht ändert. Dann schauen wir mal auch an, diese beiden Verse. In Malachi 3,6. Ich, der Herr, ich wandle mich nicht. Gott ist nicht mal der und mal der und mal der. Er ist der Barmherzige, wenn wir nachsehen, der Allerbarmende. Jakobus 1,17. Jede gute Gabe und jedes vollkommenes Geschenk kommt von oben her, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechsel der Schatten. Also auch hier haben wir ein Zeichen von unveränderlichem Wesen. Das Problem, Gott zu verstehen, begann damit, wie Propheten, Lehrer, Apostel und Theologen Gott aus ihrer persönlichen Sicht im Positiven wie auch im Negativen definiert haben. Wir werden übermorgen über die Heilige Schrift aussprechen. Und das wird provokant sein. Aber die Heilige Schrift kann tödlich sein. Paulus sagt, der Buchstabe tötet. Denken wir mal an die Jünger, die ein ganzes Dorf einäschern wollten, weil sie Jesus kein Gastrecht gewähren wollten. Weil er zu den Juden ging, es war ein samaritisches Dorf. Stell dir das mal vor, die 12 Jünger hatten die Idee, Jesus, wir lassen voll von Himmeln, wir rotten dieses ganze Dorf aus. Alte Menschen, Babys, kleine Kinder, Männer, Frauen, die machen wir nieder. Woher kam diese Idee? Was denkt ihr? Woher hatten sie diese Idee? Hat Jesus ihnen davon erzählt, dass er sowas machen würde?
Aus dem Alten Testament.
Aus dem Alten Testament. Und zwar Elia, der Feuer von Himmel fallen ließ, um die Soldaten zu verzehren. Oder Mose und Samuel, die Genozid an Säuglingen, Kleinkindern angeordnet haben. Das drücken wir gern weg und nicht reden drüber. Ne? Wir regeln uns über die Russen auf, was sie in Butscha getan haben. Wenn du mal das Alte Testament liest. Und da muss man sich dann fragen, hat Gott das so diktiert oder haben die Menschen damals in ihrer kulturellen Art und Weise Gott nicht besser verstanden, dachten, der tickt so. Weil die Jünger haben auch gedacht, Gott tickt so, wir können das Dorf auslöschen. Und Jesus heißt es, er wies sie scharf zurecht, steht im Text, scharf. Und er fragt sie, wisst ihr nicht, wes Geistes Kind ihr seid? Was für ein Geist, den ihr euch habt? Es ist sehr wichtig, dass wir auch die Bibel mit den Augen des Lebens, der Liebe, der Gnade lesen. Der Buchstabe tötet, sagt Paulus, der Geist macht lebendig. Wir müssen die Bibel im Geist lesen. Und dann erschließt sich auch das Leben, was in ihr ist, für uns. So hat auch die frühe römische Kirche, die lateinische Kirche, immer mehr versucht, Gottes Wesen über die Idee der griechischen Philosophen zu definieren. Und seine Gerechtigkeit über die staatliche Gerechtigkeit der römischen Jurisdiktion zu definieren. Und die menschliche Gesetzlichkeit arbeitet mit Angst, mit Strafandrohung. Und die Frage, die man sich stellen muss, glaubt ihr wirklich, dass Gott uns zwingen möchte, ihn zu ehren, zu achten, zu gehorchen? Dass er in einen Himmel haben möchte, wo er lang geht und dann fragt, was vielleicht warum bestimmt. Ich ganz ehrlich bin, es ist hier doch ein bisschen kühler als im Heizungskeller unten. Und dann habe ich gedacht, ich spiele dein Spiel und jetzt bin ich bei dir. Gott, der Gedanken lesen kann, weiß, wie viele Menschen vielleicht im Himmel wären, aus Angst. Furcht ist nicht mehr Liebe, sagt die Bibel ganz klar. Wer sich noch fürchtet, hat die Liebe noch nicht begriffen. Gott ist die Liebe. Gott möchte, dass sie ihn aus Liebe nachfolgen. Und ich sage dir eins, Gott hat es lieber, wenn du ihm aus Liebe so wenig nachfolgst, als wenn du aus gesetzlichem Gehorsam solche Taten vollbringst. Das ist gesetzlich und es ist angstgetrieben. Athanasius, er hat zu den nizäischen Kirchenvätern gehört, das waren die im 2. bis 3. Jahrhundert gelebt, das waren echte, tolle Hardcore-Christen. Die haben ein Bild Gottes gehabt, das war herrlich. Das müssen wir unbedingt wieder zurückgewinnen. Für sie war Gott der Vater. Athanasius hat gesagt, wenn wir Gott verstehen wollen, dann nur über seine Vaterschaft und als Vater. Das war so gegen das Römische, was sich damals einzuschleichen begann, wo man Gott mit Angstbesetzung den Menschen vermittelt hat. Weil die Priesterschaft wusste, wenn ich Angst erzeuge, dann habe ich Macht über die Menschen. Und wenn ich Macht über die Menschen habe, dann könnte sie auch beherrschen, auch als Kirche. Und das war über Jahrhunderte so der Fall. Jesus war auf dieser Linie. Als er zu den Juden kam, brachte er den distanzierten Gott Jahwe als Abba, als Papa zu den Juden. Er wurde immer wieder missinterpretiert und die Freundschaft zu den Sündern und Zöllnern bezichtigte ihn als Heuchler, als einer, der billige Gnade gibt. Jesus wurde angegriffen für seine Liebe zu den Kaputten, Zerbrochenen. Und das ist auch heute oft so. So viele Fromme reden, wenn man sowas predigt, das billige Gnade. Das ist ein Soft-Evangelium. Man muss Kante zeigen. Um unseren Glauben freudig und überzeugend leben zu können, müssen wir wissen, nicht nur im Kopf, sondern auch im Herz vor allen Dingen, wer der Vater wirklich ist. Wir müssen ihn erfahren haben. Und ich möchte euch auch nochmal von den Wüstenvätern etwas vorlesen. Die Wüstenväter war eine Einsiedlerbewegung in der nitrischen Wüste vom 2. bis ins 4., 5. Jahrhundert. Und die haben sich zurückgezogen in die Wüste, weil sie mit der Staatskirche nicht mehr klarkamen. Und die hatten auch ein einfach bezauberndes Gottesbild von einem liebenden, gütigen Vater. Und sie haben was Interessantes gesagt. Überschrift. Hier mal rein. Ich glaube, ich habe es auch da. Gut lesen. Gottes Willen oder Gottes Herz erkennen. Die alten Väter der Wüste, eine christliche Einsiedlerbewegung ab dem 3. Jahrhundert, hat dieses so wichtige Prinzip der Motivation bei der konkreten Bejüngung ihrer geistlichen Schüler verstanden. Während andere geistliche Bewegungen bis heute das rechte Tun betonen, tu dies, tu dies, tu dies, dann bist du ein guter Christ, ermutigten sie ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dran zu setzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Und das nicht nur intellektuell als Theologie, sondern als Erfahrung. Die Wüstenväter glaubten an das unverlierbar göttliche Menschen und vertrauten auf die Wirkmacht des Heiligen Geistes. Sie glaubten daran und vertrauten, dass Gott auch durch die Sünde hindurch den Menschen für sich aufbrechen kann. Dieses grundlegende, positive Bild, das den Geist des Menschen, der den Geist Gottes nicht verlieren kann, der das Bild Gottes nicht in sich löschen kann, was immer auch tut, bildete die Grundlage für die Art und Weise des geistlichen Mönchtums in der alten Zeit. Einige der Alten haben die Barmherzigkeit und Güte Gottes selber in ihrem eigenen Leben erfahren dürfen. Das Wissen um das Gnadenwirken Gottes gehört zu ihrem Erfahrungswissen. Die bedingungslose Zusage, welche die Alten auch selber im Versagen erlebten, bleibt immer bestehen. Gerade dann, wenn die Alten im geistlichen Leben scheitern, begreifen sie oft erst, dass es Gott ist, der sie von ihren Leidenschaften erlöst. Und so sagten sie zu ihren Jüngern, bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken, dann wird auch dein Leben richtig. Wenn du verliebt bist in jemand, dann wirst du, was du für ihn tust, aus Liebe tun. Das ist eine ganz andere Motivation, wenn du aus Angst oder Berechnung Gutes tust. Dann wird dein Leben richtig, dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Zitat Ende. So vieles an christlicher Lehre beschäftigt sich mit dem äußerlichen Tun. Und das Tun wird häufig mit Angst vor Gottes Strafe und schlechtem Gewissen motiviert. Wir tun angetrieben aus Angst etwas, um jemand zu sein, in diesem Fall ein guter Christ. Dieser Weg aber führt in die Gesetzlichkeit. Ich überzeichne jetzt auch ein bisschen dem, was ich sage. Ich mal bewusst schwarz-weiß, aber dann verstehen wir das besser. Die Prinzipien sind so. Der Weg, etwas zu tun, jemand zu sein, führt in die Gesetzlichkeit und Religiosität, welche die Nichtchristen eher abstößt als anzieht. Im Johannesbrief 4,18 sagt der Apostel, in der Liebe gibt es keine Furcht. Das muss ich bis heute ich auch noch lernen. Ich habe immer noch manchmal Furcht in mir. Und ich weiß, die ist nicht richtig. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Das ist so geistgewirkt. Die Liebe Gottes, wenn sie in dir Raum greift, vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, jetzt kommt's, rechnet mit Strafe. Und das ist das, was die Kirchen die menschlich gegründeten Kirchen aller Couleur so schamlos ausgenutzt haben. Angst und Strafe, Angst vor Strafen, und dann hat man die Leute bei der Stange gehalten. Und jetzt in der Modernen rächt sich das. Die Kirchen erleben eine Flucht, weil die Menschen mündig geworden sind und sagen, wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Aber Gott ist stärker und er bereitet, glaube ich, eine neue Generation vor, an Liebenden, die die Liebe in die Welt bringen. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Wenn du Angst hast vor Strafe, dann brauchst du noch mehr Liebe. Dann sagt er am Schluss, wir lieben doch, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist nur, was ich euch ermutigen möchte, zu beten jeden Tag. Bete jeden Tag um ein Zeichen, eine Umarmung, einen Kuss, einen liebevollen Blick aus den Augen deines himmlischen Vaters für dich ganz persönlich. Dass du ermutigt wirst, gestärkt wirst. Manchmal sind es, wie ich euch erzählt habe, gestern mit dem Spatz, der auf meiner Brust landet. Oder diesem, ich liebe dich. Und ich könnte euch hunderte von Zeugnissen erzählen. Kleinigkeit manchmal, mich haben die in dem Moment so getroffen. Und ich brauche das. Ich brauche diese Umarmung meines Vaters. So wie Kinder liebevolle Umarmung brauchen, die zusichern, du bist toll, du bist, auch wenn sie Scheiß bauen, dass sie ermutigen und stärken, dann werden sie gesund aufwachsen. Wenn wir Gottes Liebe für uns persönlich und unkonditionell erfahren, tun wir, was wir tun, aus Liebe, aus Dankbarkeit. Und das ist ein ganz anderes Tun, das strahlt ganz anders zu den Menschen aus. Die Menschen spüren, dass du eine ganz andere Motivation hast. Und das zieht an, das macht attraktiv. Warum sind Jesus die Sünder in Scharen nachgerannt? Weil er nicht gedroht, nicht geschnaubt, nicht geschimpft, nicht gedonnert hat, sondern weil er geliebt hat. Weil er sie angenommen hat. Weil er diese gesetzlichen Konventionen mit dem Sünder keine Gemeinschaft außer Kraft gesetzt hat. Er hat Gemeinschaft mit ihnen gesucht, um sie zu erreichen, um sie zu lieben, um ihnen zu sagen, wer sie wirklich sind. Denn sie hatten vergessen, wer sie sind. Ich höre immer wieder den Einwand, ja Uwe, wir müssen doch die göttliche Liebe mit Gericht und Zorn Gottes balancieren. Das sind so Leute, die möchten gerne Balkenwaage, die genau in der Mitte steht. Wenn sie genau in der Mitte steht, dann frage ich dich, ja, was ist denn Gott? Ist er das oder das? Ich weiß nicht, er ist beides. Und dann sind wir wieder genau da, wo wir jetzt sind. Ist Gott völlig ausgewogen im menschlichen Sinne, dann hebt seine Liebe die Gnade auf, oder sein Zorn die Gnade auf und die Liebe. Und das kann nicht sein. Ich möchte mal 1. Johannes 4,8 zitieren, da sagt er, Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und das ist das Problem, mit dem so viele Christen kämpfen. Gott ist nur so gütig, wie wir es verdienen. Gnade und Liebe haben dann aber immer mehr mit meiner Würdigkeit zu tun. Das ist das Ja-Aber-Evangelium. Gott liebt dich, aber. Gott liebt dich, wenn. Wenn dann. Gott liebt mich, wenn ich es verdiene. Und damit sind wir ein total menschliches Gottesbild. Da sind wir da, wo wir Menschen sind. Wir lieben auch den anderen nur, wenn er uns gut tut. Wenn er es verdient hat. Wir geben Gnade, weil er Gnade verdient. Und so haben wir auch Gott dieses Bild übergestülpt. Aber Gott ist skandalös anders. Ganz anders. Ganz anders. Deswegen kommt auch die von Jesus so stark erwähnte Feindesliebe in unserem christlichen Kontext fast gar nicht vor. Ich kenne kaum eine Kirche oder eine Gemeinde, die über die Feindesliebe predigt. Tut wohl denen, die euch hassen. Gib dem, der von dir fordert. Das sind Dinge, wo wir sagen, das ist vielleicht mal im Himmel, aber hier in Christus. Komm, schön gesagt, Jesus, klappt nicht. Aber das ist die Feindesliebe, sage ich euch mal, hat etwas damit zu tun, Gott sagt euch, die Feindesliebe, die von uns fordert, das ist die Liebe, mit der ich euch liebe. Ihr seid meine Feinde eigentlich, ihr seid alle Sünder, aber ich liebe euch. Ich vergelte euch nicht nach dem, wie ihr verdient habt. Wir werden das gleich auch noch sehen. Aber wie gesagt, die meisten leben im religiösen Ja-Aber-Evangelium und somit auch in einem Ja-Aber-Gottesbild. Erlösung hat für viele Christen den folgenden Vorgang in sich. Gott hat mir meine vergangenen Sünden vor meiner Bekehrung vergeben, nachdem ich mich bekehrt habe. Jetzt aber liegt es weitgehend an mir, gut zu leben und selber bis zum Lebensende in der Erlösung zu bleiben und ein moralisch weitgehend einwandfreies Leben zu führen. In diesem Kontext ist die Gnade nur ein kleiner Überziehungskredit, den ich sparsam zu verwenden habe. 7 mal 70 Mal vergeben kennen wir nicht. Wie Petrus, 7 mal reicht doch. Und ich sage, nee, 7 mal 70 Mal. 490 Mal pro Tag, pro Fall. Das ist unendlich. Wir brauchen so viel Vergebung, weil wir so blöd sind zu lernen. Deswegen vergibt uns Gott wieder und wieder und wieder. Hat Geduld mit uns. Erlösung ist aber weitaus mehr. Es ist das Werk eines liebenden Vaters, von dem Paulus in Philipper 1,6 sagt, der das gute Werk in dir angefangen hat, der es fortführt und vollendet. Es leidet für dich kein Platz. Schauen wir uns mal einige Verse aus den Propheten des Alten Testaments an, die uns zeigen, wie unbalanciert Gott ist, wie unbalanciert barmherzig er ist. Jesaja 54, 8. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wenn du jetzt eine Balkenwaage nimmst, ist die ausgewogen? Ein wenig und ewig? Das ist so. Der Zorn, der wird von der Gnade in den Himmel geschossen. Wir müssen verstehen, wie Gott uns sieht. Er sah den Menschen nicht erst im Paradies vor sich, sondern von aller Ewigkeit her hatte er auf dem Plan, Kinder zu schaffen. Lass uns Menschen machen, ein Bild dem unseren gleich. Du bist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Du bist ein Sohn, eine Tochter des allerhöchsten Gottes. Wir halten uns für irgendeine Spezies in Gottes intergalaktischen Zoo. Aber du bist Sohn und Tochter. Jesus hat uns das vorgelebt. Wir müssen begreifen, dass unsere Schöpfung und unsere Erlösung ein ewiger Plan ist und kein panischer Aktionsplan, den Gott aus den Ärmel gezogen hat, als Adam gesündigt hat. Lesen wir mal 2 Verse, die uns das zeigen, dass Gott mich überrascht hat in unseren Querschlägern. Im 1. Petrus 1,20: Schon vor der Erschaffung der Welt ist er, Jesus, zu diesem Opfer ausgesucht worden, wegen euch aber erst in der letzten Zeit erschienen. Dass Gott Mensch würde, ins Fleisch kommen würde, um auch unsere Schuld zu übernehmen, war von aller Ewigkeit schon von ihm geplant. Bevor er den Menschen geschaffen hat, wusste er schon die Dinge und hatte einen fertigen Plan. Offenbarung 13,8: Das Lamm, das geschlachtet ist, vor den Bildern und vor Grundlegung der Welt, in der Ewigkeit. Das hilft uns zu verstehen, wenn Johannes sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder was Paulus sagt im Römer 5,8, Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Das ist ein Vater im Himmel, der uns aus aller Ewigkeit als Kinder gewollt hat. Der wusste, dass wir alle in die Falle des Misstrauens gegen ihn tappen würden. Was Adam gemacht hat, war im Grunde nichts weiter, als er gesagt hat, hey Gott, es ist ganz nett bei dir im Garten und mit dir und so abends sich treffen und schwätzen. Aber ich würde gern mein eigenes Leben leben. Ich würde gern selbstständig sein. Kennen wir von unseren Kindern. Und der Apfel ist ja nur eine Metapher, ein Gleichnis. Da hat sich das eine Zeit, wo Adam dann konkret sagt, so jetzt möchte ich mein eigenes Leben verwirklichen. Ich will sein wie du. Das Problem war, Adam war noch nicht so reif. Aber Gott wusste, wenn er ihn jetzt zwingt, im Paradies zu bleiben, gewinnt er gar nichts. Wenn er den Baum erst gar nicht ins Paradies gepflanzt hätte, hätte er auch nichts gehört. Dann hätte er Menschen gehabt, die gar nicht anders können, als zu funktionieren. Roboter. Gott will aber einen echten gegenüber. Und so wusste er, es kommt jetzt die Zeit, ich sage, es ist die kosmische Pubertät der Menschen. Jetzt müssen sie das erleben, die Trennung von Gott. Sie müssen erfahren, wie das Leben ohne Gott funktioniert, von dem sie glauben, dass sie es schaffen. Und bis heute sehen wir, dass unsere Welt im Chaos versinkt. Es ist wie eine Decke, die zu kurz ist. Wir schaffen es nicht. Warum beten wir wohl den Vater unser, dein Reich komme? Ich ergänze es immer um folgenden Satz: Dein Reich komme, ich habe die Schnauze voll von meinem Reich. Dein Wille geschehe, ich habe die Schnauze voll von meinem Willen. Ja, jetzt langsam begreifen wir mehr, dass unser sogenannter freier Wille, den wir so vergöttern, nichts bringt. Was Gott uns anbietet, ist, dass sein Geist in uns kommt, dass er in uns lebt, dass er durch uns lebt. Und das bedeutet, er übernimmt uns auch ein Stück weit. Aber Gott wollte das nicht einfach nur so machen, dann wäre es eine feindliche Übernahme gewesen. Er möchte, dass wir erleben, wir schaffen es nicht, und ihn mehr oder weniger einladen, dass wir bereit sind, jetzt wollen wir dich haben. Darum kann Paulus auch sagen im Römer 11, 32, das ist einer der schönsten Verse in der Bibel. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen. Hallo? Gott hat alle in den Unglauben verschlossen. Gott hat es geplant, gemacht und getan. Warum? Damit er sich aller, nicht einiger weniger, aller erbarme. Jetzt bricht es aus Paulus raus und sagt, das kapiere ich nicht, das ist zu hoch. Oh, welche eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Paulus sagt, das verstehe ich gar nicht, was Gott da macht. Er hat alle in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich über alle zu erbarmen. Nur so können wir auch verstehen, wo Jesus in der Offenbarung sagt, siehe, ich mache alles neu, alles neu. Es war Gottes Plan und Absicht, dass der Mensch wählen konnte, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und dass er aus der Erfahrung lernen sollte, dass sein Eigenwille nur Chaos und Verderben beschert, um am Ende dieser Weltzeit alles neu zu machen, wie es die Propheten schon lange vorhergesehen haben. Es klingt so unglaublich, dass selbst Paulus fassungslos ist. Gibt einen tollen Vers. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden. Wir werden bestraft durch unsere Sünden. Wir reden immer gern von Strafe. Das besorgen wir selber. Gott muss gar nichts machen. Er sagt es in Jeremia 2,19. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit. Du erziehst dich selbst mit deinem Abfall. Das ist ein interessanter Satz. Du erziehst dich selbst. Erziehen. Du begreifst dich deinen Abfall langsam. Und du sollst erfahren, einsehen, wie bös und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das war Gottes Absicht, durch die Sünde sollte der Mensch erfahren, wie böse, wie bitter es ist, ohne ihn zu leben. Ihn nicht zu achten. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Gott muss gar nichts machen. Und dann kommt Hesekiel 12, 19 bis 20, was Gott machen wird. Ich werde ihnen ein einiges Herz geben, einen neuen Geist. Ich entferne das versteinerte Herz aus ihrer Brust. Er nimmt dein altes Wesen raus. Ich gebe ihnen ein Herz aus Fleisch und Blut, damit sie nach meinen Weisungen und Satzungen leben, meine Gebote beachten und befolgen. Sie sollen mein Volk werden, ich werde ihr Gott sein. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Was Gott sagt und uns hier androht, ist, dass er unser Herz wegnimmt, unser eigenes, unseren Eigenwillen, dass sein Geist in uns Wohnung nimmt, dass wir dann endlich vereint sind, dass wir miteinander leben, wie es schon immer geplant hat, aber nicht gewaltsam, sondern wir haben es dann begriffen, verstanden. Wir haben uns selbst erzogen und wir haben nicht unseren Abfall erfahren, dass es nichts taugt, ohne Gott zu leben. Es ist kein Zwang, kein Überwältigen, sondern es ist eine große, unglaubliche Gnade. Da ist ein Vater, der ist nicht frustriert über eine scheinbar aus den Fugen geratene Welt, der es kaum abwarten kann, sie im Gericht zu zerstören. Über unserer Welt wohnt ein Gott und Vater voller Liebe und ewigen Erbarmen, den unsere Sündhaftigkeit weder frustriert noch abhält, seinen perfekten Plan der Errettung aller seiner Kinder auszuführen. Egal wie widerspenstig sie sind. Lesen wir mal über das Wesen Gottes in Hosea, über Israel. Und Israel, wir sind in Israel eingepfropft worden. Das, was Israel gesagt wurde, gilt auch uns. Pass mal auf, das ist so ein krasser Vers. Hosea 11, 7 bis 9. Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Es hat es in ihrer DNA abzufallen, es ist in ihrer DNA zu rebellieren gegen mich. Ruft man sie nach oben, erhebt sich niemand. Also ruft man sie zu Buße, keiner reagiert. Und jetzt kommt dieses Paradox, neun ist zu sagen, ich bin so scheiß sauer auf dich, mach dich fertig. Wie könnte ich dich hergeben, Ephraim? Damit ist Israel gemeint. Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln gleich Adma und machen wie Zeboim? Das sind andere Namen für Sodom und Gomorra. Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Gegen eine Nation, gegen ein Volk, das sich dauernd gegen ihn auflehnt. Gehen wir wieder zur Balkenwaage. Wie schlägt die Balkenwaage aus? Gericht, Zorn, der wird hochgehoben von einer tonnenschweren Liebe. Ich will nicht tun, nach meines Zorns Glut will Ephraim nicht wiederum verderben. Jetzt kommt's, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und das ist unser großes Problem. Wir haben Gott sehr menschlich gemacht in unserer Theologie. Ich komme nicht in grimmigen Zorn. Gott lässt sich durch die hartnäckige Sündhaftigkeit seiner Kinder keinesfalls abweisen. Er will sie wiederherstellen, retten und lieben. Und es gibt noch gute Nachrichten, die so skandalös und unglaublich sind. In Hesekiel 16, Vers 68, sagt Gott auch, dass Sodom und Gomorra komplett wiederhergestellt werden. Weil Israel schlimmer gesündigt hat als Sodom. Und dass Sodom und Gomorra Israel zum Geschenk gemacht werden in der Ewigkeit. So weit geht Gottes Gnade. Hesekiel 16. Lies mal das ganze Kapitel, das ist so herrlich. Hier sind wir nun beim Kernproblem. Wir Menschen definieren Gott und sein Wesen, seine Gerechtigkeit durch unsere menschliche Brille. Und da landen wir immer bei Gnade, die bezahlt werden muss, bei Gnade, die limitiert ist, bei Liebe, die eigentlich erkauft werden muss. Aber Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Johannes sagt nicht, Gott ist die Heiligkeit oder Gerechtigkeit, er ist die Liebe. Unverdienbare Liebe und Erbarmen, Kennzeichen des Kernwesens unseres Gottes. Ein weiterer Vers aus dem Alten Testament zeigt es so wunderbar auf. Jeremia 31,20. Ist nicht Ephraim mein teurer Sohn, mein geliebtes Kind? Ich setze immer meinen Namen ein. Ich habe mir die Texte mal ausgelassen, setze ich meinen Namen. Ist nicht Uwe mein teurer Sohn, mein geliebtes Kind? Denn ich gedenke noch wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe. Darum bricht mir mein Herz gegen ihn. Ich muss mich seiner erbarmen, spricht der Herr. Es ist so gut, wenn er da seinen Namen einsetzen ließ. Dann kriegt der Text plötzlich Sinn. Das Grundwesen Gottes ist Erbarmen, Güte, Geduld und Freundlichkeit. Er ist kein distanzierter Buchhalter, der genau aufrechnet, der mit spitzer Feder über unser Verhalten wacht. Ein leicht reizbarer Vater, der sofort zuschlägt. Die erste bewusste Selbstoffenbarung gegen den Menschen finden wir im zweiten Buch Mose. Ich kürze es auch ein bisschen ab. Da kommt Mose, sieht Gott und das erste Mal und er fragt ihn, darf ich deine Herrlichkeit sehen? Und Gott sagt, ich werde an dir vorüberziehen, mich selber kannst du nicht sehen. Was hier sehr schön ist und wichtig ist, ist, was Gott über sich aussagt. Herr Gott, er sagt, ich bin heilig, ich bin zornig, ich bin gefährlich, ich bin unberechenbar. Er sagt, ich bin barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade. Der bewahrt werden in tausenden Generationen dienen, vergibt Missetaten, Übertretungen und Sünde, von welchen niemand unschuldig ist, denn die Missetat der Väter heißt auf Kind und Kindeskinder bis ins dritte Kind. Und das vergleiche ich mal hier: tausend Kinder, dritte Kindeskinder. Wo ist die Balkenwaage? Wir müssen Gottes Gerechtigkeit und Gnade mit seinem Zorn ausbalancieren. Es funktioniert nicht. Die Gnade ist immer mehr. Gott vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Und Gott offenbart sich dem Mose in dieser Weise, weil Mose wissen musste. Er hat eine schwere Aufgabe vor sich, das Volk durch die Wüste zu führen, dass sein Gott ist, der gütig ist, der freundlich ist. Und darum kann Mose auch zweimal als Gott ihn herausfordert und sagt, ich mache Israel platt. Und Mose sagt, du hast doch gesagt, du liebst sie. Und er greift ein. Nicht, dass Gott eingreifen brauchte, aber Gott wollte wissen, ist Mose so weit, dass er das tut. Auch wir, du und ich, stehen Herausforderungen des täglichen Lebens. Wir erfahren, wie wir hinfallen, in Treulosigkeit, Unglauben, Kleinglauben, moralischen Versagen gegenüber Gott sind. Und gleichzeitig stehen wir vor Herausforderungen, materielle Herausforderungen, geistige Herausforderungen. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und dann klagt uns unser schlechtes Gewissen an, ich kann das jetzt nicht mehr. Mein Konto ist nicht im Haben, mein geistiges Konto. Was mache ich? Ich sage es, man kann es rennen sofort, im größten Soll, im größten moralischen Soll zu Gott. Er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist gnädig. David hat es begriffen. In dieser Stunde brauchen wir mehr als andere die Gewissheit, trotz unserer Schwachheit doch geliebt zu sein. Und da kann es helfen, diese Verse so zu lesen und dort den eigenen Namen einzusetzen. Guck Gott, was ich überspringen kann. Ja, schauen wir uns mal Jesus an. Jesus war das Bild des lebendigen Gottes. Als der Thomas und der Philippus ihn fragen, wer bist du? Zeig uns den Vater. Da spricht Jesus zu ihm, solange bin ich bei euch, du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann? Zeige uns den Vater. Johannes 12, 45, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Jetzt müssen wir uns fragen, wie lebt und handelte Jesus? Sein Ziel war, das tiefe Wesen des Vaters zu demonstrieren. Er war voller Liebe zu den Huren, den Zöllnern, den Sündern. Er lud sie mit Güte zu sich ein. Und interessanterweise, wo Jesus zornig und ärgerlich war, war es nicht gegen die sogenannten klassischen Sünder gerichtet, sondern gegen die, die dachten, sie seien fromm, sie seien gerecht. Sie würden alles richtig machen, die Augen vor ihrer eigenen Sünde verschlossen hatten. Und das ist das, was Gott auch heute noch auf den Damm bringt, wenn wir selbstgerecht sind, wenn wir unsere Sünde nicht bekennen. Jesus zerbrach die religiösen Vorstellungen und Lehren über das ausgrenzende Wesen Gottes, das von fast allen Juden als endgültig angesehen wurde. Er zerbrach diese Kultur der Ausgrenzung. Du bist draußen, ich bin drin. Wir müssen aufpassen. Ein großer Teil der Christen, gerade der bibeltreuen Christen, lebt derselben Gefahr, die Fehler der Sadduzäer und Pharisäer zu wiederholen. Gott in eine theologische Box zu stecken, wo man ihn schön berechnen kann, aus der er ja nicht ausbrechen kann. Und als Gott schließlich selber in sein Haus kam, um zu zeigen, wer er wirklich ist, nämlich Vater und nicht Jahwe, der Unantastbare, wurde in seinem eigenen Haus nicht willkommen geheißen, als Gotteslästerer verurteilt. Wir müssen heute eins verstehen, auch heute als Christen 2022. Wir wissen nicht alles über das Herz des Vaters. Und wir müssen deshalb auch vorsichtig sein, wie beurteilen wir Andersgläubige. Ich reg mich mal auf, wenn Leute sagen, ja, der ist ja kein Christ. Woher weißt du das? Richard Rohr hat einen interessanten Artikel mal geschrieben, er ist Franziskanerpater, ein Bombenautor. Er hat eine Geschichte berichtet über die anonymen Christen. Und der anonyme Christen bezeichnet er die Menschen, die das Gute tun und leben, aber sich nicht als Christen bezeichnen. Die auch in keiner Kirche sind, aber die leben das, was das Evangelium sagt. Wie der barmherzige Samariter. Die Samariter waren eine Mischreligion. Aber der Samariter hilft den Niedergeschlagen und verbindet ihn und bringt ihn in die Herberge. Und die Frommen, die gehen vorbei und gucken weg. Und er spricht, er hat gesagt, die Welt ist voller anonymer Christen, Menschen, die das Wesen Gottes instinktiv spüren, danach tun. Aber die nicht sagen, ich bin Christ, die sogar sagen, ich bin kein Christ. Aber die würden auch nicht sagen, ja, ich handle wie ein Christ. Für sie ist es normal, so zu handeln. Und deswegen müssen wir aufpassen, ob wir jemanden als Christ definieren, nur weil er in die Kirche rennt oder getauft ist oder in Zungen bla 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 redet. Müssen wir wieder neu verstehen. Wir verstehen nicht alles über Gott. Jesus hat gesagt, Johannes 16, 12, ich habe euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Aber heute gibt es Dinge über Gott, die wir noch nicht begreifen, weil wir sie nicht tragen können. Das sprengt unser Hirn. Hier mal einige Fragen, mit denen ich euch auch provozieren möchte. Wie wird Gott mit all den umgehen aus anderen Weltreligionen, die keine Chance hatten, ihn bewusst kennenzulernen? Sag, zeig mal deinen Mitgliedsausweis, Muslim, Buddhist, Hinduist, glaube ich nicht. Wie wird er mit all dem hier im christlichen Abendland leben, die aber mit dem Christentum nichts anfangen können, weil es so verdreht vor ihren Augen gelebt wird? Wie wird er sie beurteilen? Gerecht sein. Und dann ist die Frage, die ich mir oft stelle, wo und mit wem würde Jesus heute sein, wenn er heute unter uns wäre? Wäre er in unseren bibeltreuen Gemeinden oder würde er an Orten hängen, wo wir selber sagen, was? Wie kannst du es wagen, Jesus? Haben wir das Maß seines Erbarmens, seiner Gnade wirklich verstanden? Ich möchte abschließend einige Verheißungen aus dem Alten Testament lesen, die wenige kennen. Das ist biblisches Wissen und das ist so gewaltig. Zephania 3,19. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Alle Völker, alle. Er wird ihnen reine Lippen geben und ein anderes Herz. Psalm 22, 27. Es werden daran gedenken und zum Herrn bekehren sich alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Alle. Bibel. Jeremia 3, 17 bis 19. Zu jener Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen. Es werden sich alle Heiden dorthin versammeln, alle Nationen, zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Warum? Weil Gott uns alle transformiert. Sieh, ich mache alles neu. Was wir gerade in Hesekiel gelesen haben, ich werde das steinerne Herz wegnehmen, mein Geist nicht geben. Ich mache was auf solche Menschen, die in meinen Geboten wandeln, halten und danach tun. Er macht es mit Israel, das schlimmer gesündigt hat als Sodom. Mit uns, die wir auch Sünder sind. Jesaja 25, 6 bis 8. Und der Herr wird allen Völkern machen auf diesem Berg ein fettes Mahl, ein Mahl von reinem Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegtun, mit der alle Völker verhüllt sind, die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Hast du mal versucht, jemanden krampfhaft zu evangelisieren? Du kommst einfach nicht durch und denkst, warum kapiert es nicht? Es ist die Schleierhülle vorne dran. Und die kann nur Gott wegnehmen. Und Gott wird es machen bei allen Völkern. Jesaja 57, 16. Denn ich hadere nicht ewig und zürne nicht ohne Ende. Ihr Geist würde von mir verschmachten, die Seelen, die ich gemacht habe. Das sind einige Verse von ganz vielen, die von der gewaltigen Güte Gottes sprechen. Und die mächtigste Waffe, ein menschliches Herz umzukehren, ist die Liebe und die Güte des Vaters. Eine Liebe, die von Ewigkeit her existiert. Nur diese Liebe, wenn wir es in unserem Herz als Offenbarung erfahren, transformiert unser Herz und verändert uns immer mehr. Ich habe so oft versucht, mein Leben zu verändern in manchen Dingen, wo ich gelitten habe, dass ich immer noch so viele Fehler mache. Und ich habe es nicht geschafft. Und Gott sagt, lass los, lass mich es machen. Er hat Dinge verändert in meinem Leben, wo ich bis heute nicht weiß, wie er das geschafft hat. Vergleich Gottes Liebe nicht mit der menschlichen Liebe. Diese Liebe ist zuerst auch kein Gebot an uns, sondern eine Beschreibung, wie Gott uns selber liebt. Und er möchte, dass wir diese Liebe lernen und andere weitergeben. Wir schließen ab mit einer Paraphrasierung, einer Übertragung aus dem Korinther 13 über die Liebe. Des Vaters Liebe ist langmütig und gütig. Sie ist frei von Eifersucht. Sie prahlt nicht, sondern kam auf einem Esel daher. Sie bläht sich nicht auf, sondern kam in einer Krippe zur Welt. Sie ist nicht taktlos. Sie sucht nicht das Ihre, sondern immer das Unsere. Sie lässt sich nicht erbittern von unserer Ignoranz. Sie rechnet das Böse nicht zu, das wir tun. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit, egal wie klein sie ist. Die Vaterliebe erträgt alles, was wir in unserer Verblendung tun. Die Liebe des Vaters glaubt alles, denn sie sieht mich vom Ende her. Die Liebe des Vaters hofft alles, weil er das gute Werk in uns vollendet. Sie duldet alles 7-mal, 70-mal. Seine Liebe zu uns hört nie mehr auf.